Ihr Lieben, am Anfang der Bibel lesen wir, die Erde war wüst und leer und Finsternis lag über der Tiefe. Aber der Geist Gottes schwebt über den Wassern und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Es werde Licht, das sind die ersten Worte des Schöpfers, die in der Bibel überliefert sind. Weil es Gottes Wesen von Anfang an war und ist und sein wird, Licht in das Dunkel zu bringen. Und deshalb kann sein Sohn Jesus, wir haben es ja gerade gehört in der Lesung, auch von sich sagen, ich bin das Licht der Welt. Ein Licht, das in die Finsternis gekommen ist. Und ich denke, wir müssen in diesen Tagen nicht lange uns versuchen zu erklären, was Finsternis und Dunkel der Welt ist. Wir merken das Tag für Tag. Es liegt auf uns, wir spüren das. Es raubt uns manchmal die Freude, weil wir erleben und hören und mitbekommen, wie dunkel es in dieser Welt ist. Wie gut, dass Johannes am Beginn seines Evangeliums schreibt, trotzdem hat die Finsternis das Licht nicht auslöschen können. Licht verschluckt Finsternis. Was Jesus gesagt hat, und wir beschäftigen uns ja in den kommenden Wochen mit diesen Ich-Bin-Worten, dieses Wort Ich bin das Licht der Welt, das hat er beim Laubhüttenfest in Jerusalem verkündigt. Vielleicht wissen Sie ja viele, ich sage es trotzdem mal, was mit diesem Fest in Verbindung steht. Dieses Laubhüttenfest war das größte jüdische Freudenfest. Es wurde im 7. Monat gefeiert. Es war im Zyklus des Jahres das 7. Fest und es dauerte 7 Tage. 3 mal 7. Das Fest der Vollkommenheit. Und während dieses Festes zu biblischen Zeiten war es so, dass ganz Jerusalem, die Straßen von Jerusalem erfüllt waren von Gesang, von Musik, von Lobpreis. Und überall auf den Höfen, in den Gärten, auf den Dächern hatten die Israeliten Laubhütten gezimmert. Das sind so wie Zelte aus Naturmaterialien, meist ohne Dach. Und in diesen haben sie miteinander gegessen als Familien und meistens auch miteinander übernachtet. Dieses Fest, das sollte Israel daran erinnern, wie Gott damals vor vielen, vielen hundert Jahren das Volk Israel aus der Knechtschaft in Ägypten herausgeführt hat und sicher durch die Wüste geführt, bis in das Land der Verheißung. Man kann sich das so richtig vorstellen, wenn die Familien dann nun abends in ihrer Laubhütte sich zur Ruhe legten, durch das offene Dach in den Himmel schauen konnten, dann war es dunkel. Und dann gingen die Gedanken zurück, unsere Väter in der Wüste, das war schon nicht ohne, das war auch gefährlich. Da gab es wilde Tiere und da gab es auch manche feindseligen Volksgruppen. Aber Gott, er hat Licht gemacht in jeder Nacht. Die Feuersäule war für Israel nicht nur Orientierung, sondern auch Schutz, wie eine Mauer um dieses Volk. Und dann lagen sie also da auf ihren Pritschen und schauten in den Himmel und sahen an klaren Tagen diese vielen Sterne. Und sie haben sich erinnert an die Verheißung Gottes an Abraham. Wie so viele Sterne, wie du siehst, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Man kann so ein bisschen nachvollziehen, dass dieses Laubhüttenfest ein Fest ausgelassener Freude über Gottes Treue ist. Wenn Gott so wunderbar war zu uns in unserer Geschichte, dann ist er es auch in unserer Gegenwart und unserer Zukunft. Johannes hat uns aber noch ein paar weitere Details verraten. Er hat erwähnt, dass Jesus diese Worte bei der Schatzkammer gesprochen hat. Wir haben gerade Opferkasten gelesen. Das ist gemeint, diese Schatzkammer, da wo der Tempelschatz aufgehoben wurde. Da kann man sich ja fragen, warum ist so eine Ortsangabe wichtig? Die Aussage an sich steht schon da und hat Gewicht. Warum müssen wir wissen, wo Jesus diese Aussage gesprochen hat, wo er das verkündigt hat? Nun, diese Schatzkammer, die lag direkt neben dem Vorhof der Frauen. Und dieser Vorhof war der einzige Ort, an dem Frauen Zutritt hatten zum Tempel. Das heißt, hier waren Männer und Frauen beieinander. Und es muss Jesus wohl ganz wichtig gewesen sein, dass diese Botschaft, ich bin das Licht der Welt, nicht nur die Männer gehört haben, nicht nur die Priester, sondern die Frauen, weil er immer Mann und Frau sieht und nicht unterscheidet. Und noch ein zweites. Johannes schreibt, das alles geschah am letzten Tag des Festes, an dem Höhepunkt des Festes. Und an diesem letzten Tag fanden zwei wichtige Zeremonien statt. Vormittags haben die Priester aus dem Teich Siloa unten in Jerusalem Wasser geschöpft. Sie haben dieses Wasser in einer Prozession zum Tempel getragen und dort an den Altar geschüttet. Und in diesem Moment, als sie das Wasser ausgossen, haben die Israeliten, die Juden drumherum gesungen, ein Wort aus dem Propheten Jesaja: Ihr werdet mit Freuden schöpfen aus den Quellen des Heils. Und als sie das sangen, stellte Jesus sich hin und rief: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Denn von dessen Leib, der an mich glaubt, werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Versteht ihr? Israel feiert und jubelt, dass Gott sie versorgt mit dem Wasser zum Trinken. Und Jesus stellt sich hin und sagt: Dieses Wasser wird euch nicht den Durst nehmen, aber ich bin das Wasser des Lebens für euch. Und abends gab es dann das Lichter anzünden. Da hat man dann in dem Tempelbezirk vier riesengroße Leuchter hingestellt. Und als es dunkel wurde, wurden die entzündet. Und in diesem Moment, als sie entzündet wurden, als eine Erinnerung an die Feuersäule in der Wüste, in diesem Moment sagt Jesus: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis bleiben, sondern das Licht des Lebens haben. Das war echt provokant. Die Zuhörer haben es sofort verstanden, was er damit sagte. Er sagte damit: Weder die Feuersäule in der Wüste noch der Tempel in Jerusalem ist das wahre Licht, sondern Jesus selbst in Person. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten, die haben natürlich gleich Schnappatmung gekriegt und haben gesagt: Wer ist denn dieser? Wir kennen doch seinen Vater. Wir kennen doch nicht, du kannst doch nicht sagen, dass du von Gott kommst. Wir kennen doch Josef. Was erzählst du uns hier denn? Du bist ein Gotteslästerer und Lügner. Ihr Lieben, Jesus sagt nicht: Ich bin ein Licht für euch. Eines unter vielen. Auch nicht ein Licht für euch, für andere mag es anders sein. Er sagt ganz klar: Ich bin das Licht der Welt. Ausschließlich. Das kann man gut finden oder sich dran ärgern. Jesus sagt das hier so. In ein paar Wochen sind wir wieder mitten in der Adventszeit. Und ich vermute mal, dass nicht wenige von euch dann in die Wohnung oder auch die Fenster mit so Lichtern dekorieren, Lichterketten, Lichterbogen, alles irgendwie ein bisschen gemütlich machen. Es ist ja die dunkelste Jahreszeit. Und wir merken da, wir können ohne Licht nicht leben. Wir brauchen das Licht. So ein grauer Herbst, wie wir ihn jetzt haben, oder so ein grauer Winter, der nicht enden will. Wir wissen alle, wie schwer unsere Seele damit zurechtkommt. Wir da manchmal auf Grundeis gehen und einfach nicht mehr durchatmen können, weil wir das Licht brauchen. Und dann können wir nun leider nicht immer beschließen, dass es Sommer sei. Wir können die jahreszeitliche Dunkelheit nicht abschaffen. Wir können nur Lichter anzünden. Und nebenbei wird die Atmosphäre dadurch natürlich auch gemütlicher. Und so können wir die Dunkelheit aushalten. Ihr Lieben, ich frage mich manchmal, ob das nicht vielleicht auch so ein Bild ist für unser Leben insgesamt. Für die Art und Weise, wie wir mit unseren eigenen Dunkelheiten umgehen. Klar, wir freuen uns, wenn Jesus die Not unserer Krankheit leichter macht. Wenn Jesus die Last unserer Sorgen abmildert. Wenn Jesus das, was wir aus der Vergangenheit bringen, etwas erleichtert uns oder die Sorge vor der Zukunft handhabbarer macht. Ich vermute, dass Jesus in unserer Vorstellung manchmal sowas ist wie so ein adventlicher Weihnachtsbogen, der unser Leben in ein angenehmeres Licht taucht. Aber Jesus hat eben nicht gesagt, ich stelle ein paar Kerzen in dein Leben, sondern ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Licht für dein Leben. Und ich bin gekommen, um die Dunkelheit deines Herzens, deines Lebens zu vertreiben, und zwar alle Dunkelheit. Ich bin gekommen, um dein Fühlen, dein Denken, die Art zu leben, in die Gegenwart Gottes zu stellen, damit du im Licht lebst und selber zum Licht wirst. Im Licht leben, weil Jesus das Licht ist. Ich möchte auch hier fragen, könnte es sein, dass uns das mitunter echt schwer fällt, im Licht zu leben? Könnte es sein, dass wir uns oft auf so vieles andere fokussieren, dass wir gar nicht mehr merken, dass wir uns nicht mehr auf Jesus ausrichten, weil so vieles wichtiger ist, so vieles auf mich einstürmt, so vieles meine Seele beschäftigt und im Kern wenden wir uns manchmal sogar von Jesus ab. Wir wollen das nicht. Es geschieht irgendwie so. Was passiert eigentlich, ihr Lieben, wenn ich mich von einer Lichtquelle abwende? Ihr seht es gleich auf dem Bild. Wenn ich mich von einer Lichtquelle abwende, liegt vor mir mein Schatten. Und ich laufe in meinen Schatten hinein. Ich kann schnell laufen, der Schatten ist schneller. Ich kann langsam laufen, auch das macht der Schatten mit. Ich laufe immer in meinen Schatten, hinein in das Dunkel dieses Schattens. Und dann kann ich zwar an den Rändern dieses Schattens sehen, dass da Licht ist, aber versuch doch mal rüberzuspringen vom Schatten in das Licht, das geht nicht. Ihr kommt niemals da rein. Es gibt nur eine einzige Variante, dass ich mich umwende zu der Lichtquelle. Dann liegt mein Schatten hinter mir. Und das übertragen auf unser Leben. Wenn ich in meine inneren Lebensschatten, meine Dunkelheiten hineinlaufe, muss ich mich nicht wundern, wenn es immer dunkler wird. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, herauszukommen, indem ich mich umwende zu der Lichtquelle, indem ich wieder auf das Licht zulaufe, indem ich mich wieder an Jesus ausrichte. Das nennt die Bibel übrigens Umkehr. Heraus aus meinem Schatten, hinein in sein Licht. Und von welchen Schatten reden wir denn? Ich nenne mal nur vier, man kann wahrscheinlich eine ganze Menge nennen. Vier einfache, naheliegende Ängste. Die Angst um mein Leben, um meine Zukunft, um mein Auskommen. Die Angst um meinen Ruf. Die Angst vor Verlust. Die Angst davor, enttäuscht zu werden. Die Angst, wieder nicht gesehen zu werden. Ängste sind wie Magneten, das kennen wir alle, ne? Aus dem Physikunterricht in der Schule. Die ganzen Graphitspäne richten sich aus nach dem Magnetfeld. Zack, werden sie angezogen. Na gut, die Physiker, Eisenspäne, Entschuldigung. Ich wollte nie Physik studieren. Aber ich denke, das Bild ist klar, ein Magnet zieht an und hält fest. Es können alte Wunden sein, die ich nur notdürftig abgedeckt habe. Ja, solche Wunden sind noch da. Und bei bestimmten Bewegungen, da merke ich auch, wie es wehtut. Aber ehrlich, wie oft fühlen wir uns so, dass wir sagen, nee, ich bin jetzt erstmal froh, dass es so ist, wie es ist. Es wäre viel zu schmerzhaft, wenn ich diese notdürftige Abdeckung lösen würde, damit heilsame Luft drankommt. Und überdies habe ich doch gerade eben gelernt, wie ich mit dieser Wunde leben kann. Es können Sorgen sein, also Sorgen sein, die mir die Kehle zuschnüren, die Luft zum Atmen nehmen. Sorgen, die mir ständig eintrichtern, was du schon mal erlebt hast an Negativen, genau das wird wieder passieren. Du kommst da einfach nicht raus. Oder Sorgen, die mich in die Zukunft drängen mit meinen Gedanken. Was wird wohl werden? Und weil ich ja alles festhalten will, alles kontrollieren will, laufe ich immer weiter in meinen Schatten hinein. Und es kann auch Schuld sein, Schuld, die ich verberge, weil ich mich so unendlich selbst schäme. Weil ich mir selbst nicht vergeben kann, was war. Weil ich einfach nur noch von mir enttäuscht bin. Oder weil es an meinem Ego kratzen würde, um Vergebung bitten zu müssen. Es sind vier solcher Schatten. Und es gibt noch mehr. Frag dich doch mal, was sind denn deine Schatten in deinem Leben, in deinem Herzen? Dinge, in die du immer wieder hineinläufst, die dich anziehen, die dein Lebensumfeld bilden wollen. Was sind deine Schatten? Und warum passiert es, dass wir ausgerechnet in die Schatten gehen? Warum geschieht das, dass wir uns offensichtlich leicht von Jesus abwenden können? Johannes erklärt das auch in seinem Evangelium. Dort sagt er, das Licht ist in die Welt gekommen, aber die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Warum? Weil wir uns schämen. Wir sind oft so voller Scham, dass wir die Dinge lieber mit uns selbst abmachen. Was würden denn die anderen von mir denken, wenn sie wüssten, wie es wirklich in mir aussieht? Wenn ich das auch thematisieren und zeigen würde, dass ich eben nicht dieser Glaubensheld bin, für den mich die anderen halten, dass ich vieles in meinem Leben nicht auf die Reihe kriegen würde, dann wäre ich doch unten durch. Diese Blöße kann und will ich mir nicht geben. Ich will doch Teil der Gemeinschaft bleiben. Ich glaube, dass wir Christen an dieser Stelle eine besondere Gefährdung haben, etwas vorzuleben, was wir nicht im Herzen leben. Weil wir ein Gespür dafür haben, wie wir leben sollten. Und so wollen wir wahrgenommen werden. Aber es ist ein Riesenschritt zu sagen, ich zeige das, was ich nur gerade kann und was ich nicht kann. Die Scham hindert uns oft genug, ins Licht zu treten. Und letztlich ist es ja genau dieses, dass ich Gott nicht vertraue. Dass ich nicht vertraue, dass er das Gute will für mich, das Beste will, dass er mich in Beziehungen auch hält, auch wenn ich mich offenbare. Dem Feind Gottes gefällt das natürlich, denn in meinen Schatten hat er die Macht, mich anzugreifen, mich anzuklagen, mir Lügen einzutrichtern und eine Schwere auf mein Leben zu legen. Und dann lese ich Worte wie, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Oh, ist mir gerade so nicht. Ich möchte euch heute, dich heute herausfordern, diese Scham zu überwinden und dich dem Licht wieder zuzuwenden. Das übrigens, ihr Lieben, ist eine Sache der Entscheidung. Das kann dir keiner abnehmen, denn du hast die Wahl, weiter in den Schatten zu laufen oder dich umzuwenden und ins Licht zu gehen. Und das wird ein Kampf sein, weil es dem Feind Gottes nicht gefällt, wenn du deine Schatten hinter dir lässt. Vielleicht kennt ihr ja so eine Situation. Ich erlebe das immer wieder mal. Da bin ich irgendwie in einer herausfordernden Situation und dann sage ich, Jesus, ich brauche irgendwie von dir eine Klarheit. Ich brauche ein Wort von dir. Ich brauche einen Zuspruch von dir, der mich jetzt erreicht und abholt. Und wenn es nur der ist, dass du ja noch da bist, dass mein Herz Frieden findet, dass ich vielleicht so eine Ahnung von Perspektive bekomme. Und Gott ist so gut, dass er oft genau das auch gibt. Da schießt mir ein Gedanke durch den Kopf oder da lese ich eine Bibelstelle oder da kommt jemand zu mir und sagt mir was, genau passend an meine Situation. Und für ein paar Sekunden bin ich auch Tatsache ermutigt. Ich fühle mich von Jesus gesehen. Ich fühle mich geborgen in seiner Nähe. Ich fühle mich befreit aus meinem Gedankenkarussell. Für ein paar Sekunden. Und dann greift dieser Reflex, der mich in meinen Schatten zurückzieht. Sollte das wirklich Gott gesagt haben? Was ist, wenn das alles nur Einbildung ist? Nee, das, was ich jetzt so gehört und verstanden habe, das ist mir einfach zu anstrengend. Gott müsste doch wissen, dass ich gerade echt ausgepowert bin. Das kann ich nicht bringen. Ein paar Sekunden ermutigt und dann ist es geraubt, was Gott sagt. Kennst du das? Ich kenne es gut. Das ist manchmal so, dass es sich im Halbminutentakt ereignet. Und was muss ich dann tun? Ich neige dann dazu, mich hinzusetzen und sagen, oh, ist das Leben schwer. Richtig wäre zu sagen, Herr, und ich drehe mich jetzt wieder um. Das, was du mir gesagt hast, halte ich fest. Du bist noch da. Du bist für mich. Ich vertraue dir, auch wenn ich das jetzt nicht fühle. Das ist der Kampf, von dem ich rede. Das ist dieses sich in das Licht drehen immer wieder. Das ist nicht eine Sache, die man mal beschließt im Gottesdienst, sondern hat man sie fürs Leben, sondern das muss ich täglich tun. Immer dann, wenn mir geraubt wird, was Gott mir geben will. Und wenn ihr mal darauf achtet, das passiert so schnell und so oft. Da ist der Feind echt auf Zack. Aber Gott ist der Ermutiger. Kann ich dich zu diesem Kampf ermutigen? Kann ich dich einladen, ihn aufzunehmen, damit du im Blick auf das Licht dein Leben führen kannst? Ich möchte dir drei Gedankenanstöße noch mitgeben, wie das konkret aussehen kann. Der erste, halte dich in Gedanken nicht zu lange in der Zukunft auf. In Klammern, das ist besonders für grüblerisch veranlagte Menschen ein Tipp. Also ich meine so eine Frage wie, oh, was wird wohl werden? Wie kann das ausgehen? Was würde passieren, wenn dann dieses Denken? Wenn du diese Fragen nur genügend bewegst, schießen die Sorgen wie Pilze aus dem Boden deines Herzens. Und du bist dabei, schön weiter in deinen Schatten hineinzulaufen. Also, nicht zu lange in der Zukunft aufhalten. Zweiter Gedanke, verinnerliche, Jesus ist da. Und ich meine hier wirklich verinnerlichen. Wir wissen das ja alle. Wir wissen, dass der Herr jetzt hier ist, hat er gesagt. Aber ihr Lieben, mal Hand aufs Herz, haben wir es auch richtig verinnerlicht? Ist es auch in unserem Herzen eingewurzelt? Jesus ist da. Das ist manchmal Arbeit, dieses Kämpfen, dieses sich wieder umdrehen. Verinnerliche, Jesus ist da. Ich weiß nicht, welche Bilder von deiner Gegenwart oder Zukunft dir so durch den Kopf schießen und welchen Farben die gemalt sind. Lerne, Jesus in diesen Bildern zu sehen und zu erkennen. Er ist da. Er steht an deiner Seite. Er weiß, wie du dich fühlst. Er ist mit dir. Er bringt sein Licht in dein Dunkel hinein. Und vielleicht ist eine Hilfe, solche Dinge zu verinnerlichen, indem ich das, was Gott mir schon zugesagt hat, aufschreibe und immer wieder im Gebet bewege. Der Herr ist da. Und der dritte Gedanke dazu, vertraue darauf, der Name Jesu hat Macht. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt, so Erfahrungen, wo es dann doch im Leben mal so dunkel wird, dass man nicht mehr viel Worte machen kann, dass einem nicht mehr viel einfällt, dass man eigentlich nur noch den Namen Jesus sagen kann. Dazu reicht die Kraft noch und mehr ist schon nicht mehr möglich. Ihr Lieben, das ist das Entscheidende. Sprich diesen Namen Jesus aus. Jesus. Jesus. Jesus, erbarm dich. Jesus, sei du bitte jetzt mein Licht, in mir ist nur dunkel. Es reicht aus, seinen Namen zu nennen, weil sein Name Kraft hat. Und wenn du diesen Namen aussprichst, dann wendest du dich dem zu, der das Licht der Welt ist. Ein letzter Gedanke für heute. Dieses Ich Bin-Wort, ich bin das Licht der Welt, ist übrigens das Einzige, was Jesus auch auf uns überträgt. In der Bergpredigt sagt er, das kennt ihr wahrscheinlich, ihr seid das Licht der Welt. Euer Licht soll leuchten vor den Menschen, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Anders formuliert, du und du und du und du, du bist das Licht der Welt, wenn Jesus in deinem Herzen lebt. Sowas kann ja ganz unterschiedliche Empfindungen hervorrufen. Ach, ich bin nur so eine kleine Funzel. Mein Docht ist gerade am Verglimmen. Nee, nun wirklich nicht. Du bist das Licht der Welt. Das sage nicht ich als Pastor dir, das sagt dir der Herr persönlich. Matthäus 5, Vers 14. Ein Bild, was ich euch zeigen will. Was seht ihr auf diesem Bild? Die Frage ist wahrscheinlich so einfach und durchsichtig. Natürlich erkennt ihr alle sofort einen Rohdiamanten, oder? Breites Nicken in der Masse, das ist gut. Also ich hätte es nicht erkannt, aber ich freue mich, in einer Gemeinde zu sein, wo viele Kompetenzen vereint sind. Also dieser Stein da, der da so rumliegt, der sieht fast aus wie der da drunter. Ob der da drunter ein Diamant ist, weiß ich nicht. Dann wäre es auch gut. Von außen völlig unscheinbar. Zu vernachlässigen. Wenn man ihn schleift, dann sieht es anders aus. Und plötzlich fängt dieser unscheinbare Stein an, die Farbpalette des Lichtes, dieses Lichtspektrum zu reflektieren. Der Schliff macht den Unterschied. Worauf ich hinaus will? Gott schleift dich und mich. Der Unterschied ist sein Schleifen. Wenn er dich und mich schleift, dann wirst du und ich immer mehr zum Licht in dieser Welt. Ja, Schleifen ist nicht schön. Es ist manchmal herausfordernd, anstrengend, vielleicht auch lästig, tut mal weh, ist mühsam. Aber es führt kein Weg dran vorbei. Und der, der mich und dich schleift, ist ja nicht jemand, der mal versucht, um irgendwie mal zu testen, ob er was kann. Es ist der Gott des Universums, der genau weiß, was er tut. Du wirst geschliffen, wann immer du dich von deinen Schatten wegdrehst in dein Licht. Wann immer du diesen Schritt gehst, wieder und wieder und wieder und wieder. Vielleicht manches Mal im 10-Sekunden-Takt, wenn es nötig ist. Dann wieder mal im Wochenrhythmus. Egal, aber immer dann, wenn du sagst, Herr, ich sehe vor mir nur meine Schatten, ich trage diese Dunkelheit in mir, aber jetzt wende ich mich wieder zu dir. Ich weiß, in mir ist nur Chaos, in mir ist alles durcheinander, ich habe keine Peilung, aber hier bin ich jetzt, Jesus. Und ich bitte dich, dass du mit deinem Licht mein Leben durchleuchtest. Komm, durchleuchte meinen Geist, meine Seele, meinen Leib. Dann wirst du geschliffen. Dann kannst du die Farbpalette Gottes in dein Umfeld reflektieren. In dem Weise sind wir Licht. Nicht, dass es aus uns selbst heraus leuchtet, sondern dass wir reflektieren das Licht dessen, der in uns wohnt. Jesus Christus. Ganz zum Schluss noch eine Ermutigung. Jesus hat übrigens überhaupt keine Angst vor deinen Schatten. Wir sind ja manchmal so, dass wir sagen, oh, nicht hingucken, nicht hingucken, nicht hingucken. Jesus hat gar keine Angst. Als er am Kreuz starb, 3 Stunden vorher, senkte sich eine Finsternis, eine Dunkelheit auf das Land und Jesus hing in dieser Dunkelheit. Und als er dort am Kreuz hing, da hat er was getan, er hat deine und meine Dunkelheit getragen. Er hat sie mit in den Tod genommen, er hat sie entmachtet und er ist auferstanden. Deshalb hat Jesus überhaupt keine Angst vor deinen und meinen Schatten, weil sie entmachtet sind. Er hat es getan. Kann ich dich ermutigen, auch vor deinen Schatten keine Angst mehr zu haben, sondern mutig zu sagen, okay, dieser Schatten vor mir, der liegt jetzt da, aber ich weiß, was ich tue. Ich drehe mich um zum Licht und ich laufe dem entgegen, der das Licht dieser Welt ist und meinem Leben das Licht gibt. Amen. Ihr Lieben, ich möchte für unsere Lobpreiszeit euch ermutigen, dass wir bewusst in die Gegenwart Jesu treten, der das Licht ist. Und ich glaube, dass der Heilige Geist zu uns reden will und wird. über Dinge, die wie Schatten in unserem Leben sind. Die Ermutigung zum Schluss, dreh dich nicht weg von Jesus, sondern weg von deinen Schatten. Sag, genau, das ist mein Schatten, Herr, und jetzt hole ich dich da hinein. Jetzt sollst du dein Licht da hineinfließen lassen. Seid sensibel auf das, was in euren Herzen passiert, wenn wir in die Gegenwart Gottes treten, und reagiert darauf. Wie immer gibt es Geschwister, die gerne für und mit euch beten. Ihr könnt es aber auch am Platz tun oder mit Leuten, die ihr kennt. Es ist einfach vor Jesus treten in sein Licht. Und jetzt möchte ich nur beten und dann starten wir den Lobpreis. Jesus Christus, ich danke dir so sehr für dieses Wort, das du gesprochen hast, in eine dunkle Zeit hinein und auch in mein Leben, das oft so grau und dunkel aussieht. Und ich glaube, dass viele von uns, die wir hier zusammensitzen, genau das auch immer wieder empfinden von ihrem Leben. Danke, dass du das gesagt hast und dass du es gelebt hast, dass du es bist, Licht, Licht für unser Leben, Licht für diese Welt. Und ich bete jetzt, Heiliger Geist, dass du, wenn wir uns innerlich aufmachen, vor Jesus zu treten, vor den Thron Gottes zu kommen, dass du dann unsere Herzen anrührst, dass du zu uns sprichst, offenbar machst, wo unsere Schatten liegen, die heute durch das Licht Gottes aufgelöst werden dürfen. Rede doch, Heiliger Geist, handle und bewege dich unter uns, in unseren Herzen, zur Ehre Jesu, und lass es Licht werden und Licht sein in uns. Amen.